ARD.
30 zu 29. Die deutsche Mannschaft hat noch 50 Sekunden Zeit, sich hier in die zweite Verlängerung zu retten. 30-29. Jetzt heißt es wirklich in diesem Angriff: Tor oder Heimreise. Knorr übernimmt Verantwortung, tankt sich durch, bringt den Ball wieder zu Uschins, der ist fast durch, dann kommt Knorr nochmal rausgespielt und dann ist es, Achtung, dann ist es der Magdeburger, dann ist es Lukas Mertens, der hier trifft, zunächst zum 30-30 und wieder stehen alle, denn die Portugiesen sind jetzt natürlich in der Vorhand, haben noch 20 Sekunden Zeit, jetzt Ballbesitz, jetzt müssen sie es verteidigen, die Deutschen, noch 8 Sekunden, das kommt sicherlich irgendwo, eine Aktion zum Tor und da ist das Tor, ach du grüne Neune, 31-30 für die Portugiesen und die Zeit ist rum. Portugal gewinnt, Deutschland ist raus.
Und gefühlt sind wir irgendwie auch raus. Wir gucken uns immer noch in gegenseitig leere Augen und versuchen ein paar Worte zu finden für das, was da heute passiert ist bei der Handball-Weltmeisterschaft.
Handball auf die Eins, der Sportshow-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Also sonst haben wir ja immer eine ganz coole Idee gehabt, wie wir anfangen, ne? Heute, da ist Leere. Bei euch auch. So seht ihr zumindest aus. Ohne euch zu nahe treten zu wollen. Johannes Bitter, Dominik Klein.
Ist schon ganz schön bedröppelte Stimmung hier gerade.
Wobei ich sagen muss, dass diese Szene jetzt aus der Vollreportage, das nochmal Gänsehaut in mir gerade geweckt hat, weil wir das vorhin alle so gefühlt haben, dass das gerade so gut beschrieben war für jemanden, der das Ganze nicht vom Fernseher gesehen hat, sondern der das Ganze nochmal so mitbegleitet hat. Also hervorragend, dass das nochmal so die Emotionen weckt. Die negativen in dem Fall, aber Wahnsinn, wie wir das einfach vorhin gespürt haben in der Halle.
Ja, und ich glaube, wir wollen auch direkt mal bei den Emotionen bleiben, weil das ist natürlich das, was so ein Abend mit sich bringt. Riesenfreude und Jubel auf der portugiesischen Seite. Die haben nochmal Geschichte geschrieben. Das WM-Viertelfinale für sie schon das erste in ihrer Geschichte. Jetzt stehen sie im WM-Halbfinale, haben die deutsche Nationalmannschaft also rausgehauen aus diesem Turnier. Klar, da war der Jubel groß und irgendwie hat man sich auch mit denen gefreut, weil das einfach auch so ansteckend war, wie sie sich gefreut haben. Aber auf der anderen Seite dann natürlich diese Gesichter bei der deutschen Mannschaft. Jetzt habe ich hier zwei Menschen sitzen, die wissen, wie sich das auf der Platte anfühlt, wenn man nicht immer dann doch der Sieger eines Spiels ist, gerade bei so einem großen Turnier. Für die Spieler geht es ja in die Kabine, geht es ins Hotel. Die nehmen ja diese Niederlage erstmal mit und müssen ja erstmal begreifen, dass sie jetzt quasi heute Koffer packen. Jogi, was passiert da in der Kabine? Spricht da überhaupt irgendwer oder sag mal?
Ja, das ist ja unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass da erstmal sehr, sehr viel Ruhe ist. Da wird der ein oder andere Schuh durch die Gegend fliegen. Da wird auch der eine oder andere mal was Lautes sagen, mal was Leises sagen. Aber ich glaube, alle werden nach Worten suchen, genau wie wir, und werden versuchen wollen zu verstehen, wie man dieses Spiel am Ende verlieren konnte. Ich glaube, es ging ganz schlecht los, aber am Ende hatten wir irgendwie alle, die in der Halle waren und irgendwie für die deutsche Mannschaft die Daumen gedrückt haben, das Gefühl, das ist irgendwie schon fast über die Ziellinie gedrückt, das Ganze. Also ich kann es bis jetzt nicht richtig beschreiben, ich kann es natürlich faktisch beschreiben, was da passiert ist, aber so richtig verstehen kann ich es noch nicht, wie man das Spiel verlieren konnte.
Dominik?
Naja, wie wir mitgefiebert haben, war schon lange nicht mehr so ergreifend.
Vielleicht lag das auch daran, Dominik, dass du so mitgefiebert hast, dass dieser Spielverlauf dazu natürlich extrem beigetragen hat, ne? Kein guter Start, es war eher so ein richtiger Fehlstart zur Pause, hinten mit 4 Toren. Dann kamen sie zurück, irgendwann die erste Führung, sehr spät die erste Führung. Und dann hatte man das Gefühl, das ist eigentlich ein offenes Spiel. Zwischendurch hatte man aber eigentlich auch das Gefühl, das können sie jetzt auf ihre Seite ziehen. Aber dann Verlängerung und dann hat es eben da nicht gereicht, haben wir ja gerade gehört.
Fragezeichen oder?
Nee, du, ich, also.
wo soll man rein?
Ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach der Emotion, die da jetzt in der Kabine ist. Erinnerst du dich dran, wie das dann abgegangen ist? Große Niederlagen, K.O.-Spiel, natürlich nochmal was Besonderes.
Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich denke mir immer nur, ich war ein Spieler, der das sehr für mich verarbeitet hat, trotzdem das Gespräch gesucht habe mit den Verantwortlichen, auch aus dem Team, aus der Mannschaft, mit Kapitänen auf der Rückfahrt zu sprechen. Du suchst dir jetzt ja deinen Gesprächspartner, mit dem du das verarbeiten kannst. Das ist meistens vielleicht auch der Zimmerkollege, vielleicht treffen sich alle nochmal im Aufenthaltsraum. Gibt, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen. Manche schaffen das schon in der Halle zu verarbeiten. Wir haben Andi Wolf beispielsweise gesehen, kann Jogi ja gleich nochmal aus Teuter-Sicht berichten, was das bedeutet, wenn du so ein Weltklasse-Spiel machst und dann das so bitter ist, dass das nicht gereicht hat, deine Leistung, um die Mannschaft noch übers Ziel zu drücken, weil das war ja sensationell. Wir haben ihn nämlich gesehen, direkt nach dem Spiel, wie er das auf dem Spielfeld noch verarbeitet hat. Erik Wuttke stand da neben ihm. Und der Co-Trainer an der Stelle. Und ja, muss das erstmal typmäßig erstmal verarbeiten.
Ja, Andi Wolf hat man gesehen, wie er auch geflucht hat nach dem Ende des Spiels, da auf dem Boden saß, dann lange mit dem Co-Trainer gesprochen hat. Also da war auf jeden Fall viel zu verarbeiten. Jogi, aus Torhüter-Sicht, der wird Player of the Match als Torhüter, der Verlierer, das sagt ja auch schon einiges. Klar. Wie doppelt bitter ist es, wenn du dann trotzdem zugucken musst, dass es nicht reicht, was du hier gerade Sensationelles abreißt?
Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass wir Torhüter ja unsere eigene Rationalität immer deutlich überschätzen. Wir glauben, alles immer richtig zu sehen und fühlen uns immer irgendwie benachteiligt, weil die Abwehr uns nicht hilft.
Das ist uns noch gar nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst, ja.
So,
ne? Schade, dass du es erst nach 2,5 Wochen sehen, sagst. Ja.
Oder?
Doch.
Und von daher ist das immer mit einem gewissen Maß an Abstand zu sehen oder das muss man alles ein bisschen einwerten. Aber heute, speziell heute, glaube ich, haben nicht nur alle Torhüter, sondern alle Menschen, die Handball cool finden, sehr viel Mitleid mit Andi Wolf, weil er sich zu Recht natürlich zwischendurch beschwert hat, dass er eine überragende Leistung abliefert, dass er da hinten die freien Bälle hält und immer wieder merkt, dass er irgendwie doch alleine gelassen wird. Und das ist ja kein absichtliches Alleinlassen der Abwehr, sondern die Abwehr hat einfach nicht so funktioniert. Die Jungs wollten das ja auch besser machen. Und dann kommen diese Emotionen hoch, dann wird das eher schlimmer, dann kommst du in so einen Teufelskreis rein, dann regst du dich über kleine Sachen auf, dann hältst du wieder einen super Ball, dann ziehst du dich selber runter über deine nächste negative Emotion. Bei ihm hat es nicht dazu geführt, dass es schlechter wurde. Am Ende war er weiterhin überragend, hat uns eigentlich dahin geführt, dass wir überhaupt eine Chance hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Wie du schon sagst, wird Player of the Match, aber er war überhaupt nicht ansatzweise zufrieden mit seiner Leistung, weil er natürlich, wie es jeder guter Sportler macht, sich über die Mannschaft definiert. So, und er hat das Player-of-the-Match-Schild einfach weggefeuert und sich weiter aufgeregt und versucht da irgendwie alles an Emotionen rauszulassen, damit es sich nicht weiter aufstaut und er nicht, ja, vielleicht irgendwie innerlich Bauchschmerzen kriegt.
Erinnert mich nochmal an die Frage von gestern, was mit den Player-of-the-Match-Schildern passiert. Ja, aber gut, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Wir hören mal ein bisschen rein in die Mannschaft. Das war irgendwie gar nicht so einfach, auch in dieser Mixzone. Man hat da nur enttäuschte Gesichter gesehen, schon feuchte Augen, rote Augen. Das ist dann auch immer gar nicht so leicht, ein Gespräch zu führen, weil man ja auch ahnen kann, was soll man so kurz danach eigentlich sagen? Da fehlen einem die Worte. Man will gar nicht reden, aber man weiß, dass man auch muss, weil es dazugehört, eben da Interviews zu geben. Und unter anderem hat natürlich der Kapitän Johannes Goller eins gegeben.
Ich habe gerade eben schon so Worte abgefasst wie Leere, Trancezustand. So fühlt sich das jetzt an nach so einem verlorenen Spiel, nach einem Ausscheiden, nach morgen müssen Koffer gepackt werden. Wie fühlt sich es denn beim Kapitän an?
Ja, ich glaube, es ist vor allem eine Enttäuschung, weil wir die Chance haben, das Spiel zu gewinnen in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Da schon das Momentum auf unserer Seite haben, es aber dann nicht schaffen, die letzten Schritte zu gehen. Und deswegen ist da erstmal Enttäuschung, natürlich auch Frust über die Verlängerung, die wir spielen und über die erste Halbzeit, die wir spielen. Und deswegen, glaube ich, kann ich das gerade ganz gut einordnen, dass das enttäuschend ist für uns, hier heute auszuscheiden, dass wir trotzdem aber einen harten Kampf geliefert haben und dieses Comeback in der zweiten Halbzeit auch nicht selbstverständlich ist. Also wir haben weiter an uns geglaubt. Wir haben dann auch Lehren aus dem letzten Jahr mitgezogen, dass wir natürlich auch nach schwachen Halbzeiten zurückkommen können. Und das ist erstmal das Positive. Trotzdem hat die Leistung heute natürlich nicht ausgereicht, um ein starkes Portugal zu schlagen.
Portugal ist keine Handball-Laufkundschaft, hat man ja gesehen in der Gruppe. Auf jeden Fall, aber du hast gerade schon gesagt, es war die Chance da, das Spiel zu drehen, auf die eigene Seite zu ziehen. Warum macht man es dann nicht? Was fehlt da? Was ist da los? Könnt ihr das schon analysieren?
Es fällt mir gerade schwer, da jetzt wirklich die richtige Antwort parat zu haben. Mein Gefühl ist, dass wir zu viel in kurzer Zeit wollen. Also wenn wir das Gefühl haben, dass wir das Momentum kriegen, dass wir dann ja auch praktisch die Schritte Richtung Sieg gehen können, dass wir das dann gefühlt 10 Sekunden in jedem Angriff entscheiden wollen, dass wir da nicht warten, bis sich die perfekten Situationen ergeben, sondern zu schnell den Abschluss suchen. Und das ist gegen starke Abwehrreihen und gute Torhüter wie Portugal natürlich schwierig.
Was machst du zuerst, wenn du morgen zu Hause ankommst?
Ja, ich freue mich natürlich sehr auf die Familie. Es ist so, dass wir extrem lange weg sind. Und das ist vielleicht auch das, was mich jetzt ein bisschen positiver auf den morgigen Tag gucken lässt, weil man natürlich dann die Kinder wieder sieht. Trotzdem wird das natürlich uns alle noch ein paar Tage begleiten und natürlich auch das Zusammenkommen beim nächsten Lehrgang mitprägen, weil wir das natürlich aufarbeiten wollen, was heute schief gelaufen ist und was einfach auch in den letzten Wochen passiert ist.
Und ganz safe ist, die sind stolz auf Papa.
Johannes total angefasst, was einen dann selber auch als diejenige, die da steht, anfasst, wenn man sieht, dass er mit den Worten kämpft und gegen die Tränen kämpft vor allem. Ich frage mich, ob in dem Moment der Niederlage diese Aussicht auf ein Nachhausekommen, auf ich habe da meinen Safe Space, ob einem das ein bisschen hilft. Auch abseits des Sports, wenn man irgendwas hat, was einem natürlich eine Enttäuschung zufügt oder was einen traurig macht, dann sehnt man sich ja nach bestimmten Orten oder Menschen, die man dann gern um sich hat.
Ist das nicht auch wieder typabhängig, ob ich die Familie habe in dem Fall oder auch die Kinder, auf die ich mich freue, aber ich selbst merke es ja an unserer Entscheidung jetzt gerade, wir wären auch lieber hier noch alle zu dritt gesessen, dass wir am Montag erst nach Hause fahren und nach dem Finaltag irgendwie nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, aber man freut sich ja, ein Gedanke wird mit Sicherheit oder ist auf jeden Fall da zu sagen, ja, jetzt kann ich aber morgen schon bei der Familie sein und mal wieder ja, in diesen Safe Space, wie du den genannt hast, da freut man sich mit Sicherheit.
Jogi?
Okay, ich beziehe das mal auf mich. Ich glaube, es ist bei allen so. Es ist größer, als wenn du im Verein bist. Also als wenn du ein Ligaspiel verlierst oder so. Weil du hast hier so eine Bubble, in der du ein paar Wochen bist. Dann hast du eine viel größere Wahrnehmung. Da sind wir, die über alles berichten, die Jungs ständig fragen, die sie auch irgendwie begleiten. Und man ist irgendwie so eine Gemeinschaft auch dann am Ende. Auch wenn jeder seine eigene Rolle irgendwie spielt in dem ganzen großen Zirkus hier. Es hat schon eine riesige Strahlkraft in alle Richtungen. Und wenn du jetzt hier irgendwie nicht am Ende als der Gewinner rausgehst, und Gewinner muss ja nicht unbedingt heißen, du hältst den Pokal hoch, sondern du hast dein Ziel erreicht oder ein bisschen mehr. Das haben die Jungs jetzt nicht geschafft. Jetzt sind sie, glaube ich, extrem froh, wenn sie mal kurz raus sind aus dieser Bubble, nach Hause gehen, kein Journalist mehr morgens was fragt, sie vielleicht zum Bäcker gehen können und der maximal nochmal kurz einmal den Kopf nickt und sagt, okay, ne, wir haben es gesehen, es tut uns leid. Aber dass man den Rest mal vergessen kann, und das hat mir auch immer geholfen, dann mal drüber wegzukommen, über große Enttäuschungen, die in einer Sportlerkarriere immer kommen, wenn man dann mal einfach ein paar Tage, man schirmt sich ja nicht aktiv ab, aber man hat einfach einen neuen Raum.
Ja klar, nach so viel Input und so viel Bubble und so viel auch Lagerkoller mit dem Ende, das kein Happy End ist, ist es vielleicht dann auch natürlich gut, dass man sich mal versucht rauszunehmen aus den Dingen. Also es wird wahrscheinlich Juri Knorr ähnlich gehen, mit dem habe ich auf jeden Fall auch gesprochen.
Juri, ich hätte gerne was anderes zu dir gesagt jetzt nach dem Spiel. Warum ist passiert, was in den knapp letzten 2 Stunden passiert ist?
Ja, gut, in den letzten 2 Stunden war ein sehr intensives Handballspiel mit Höhen und Tiefen für beide Mannschaften. Natürlich kam man nicht gut rein, aber wir haben gezeigt, warum wir hier hingehören. Wir haben uns zurückgekämpft, waren dann in der zweiten Halbzeit eigentlich in der Position, das Spiel auf unsere Seite zu bringen. Haben das nicht komplett geschafft, haben entscheidende Chancen verpasst und müssen uns dann irgendwie ankreiden lassen, dass wir nicht ausreichend cool geblieben sind in den letzten Minuten. Wir haben keinen Wurf mehr kreiert im letzten Angriff. Das war ein bisschen schade, aber das passiert. Dann gehen wir in die Verlängerung und wissen natürlich, dass wir die Situation auch schon erlebt haben, auch positiv für uns erlebt haben. Und dann ist es aber am Ende ist es dann auch ein Glücksspiel. Und Portugal war ein bisschen glücklicher, aber auf der anderen Seite verdienen sie es auch. Sie haben ein super Turnier gespielt, haben heute auch ein super Spiel gemacht und haben eine große Zukunft vor sich. Und ich kann ihnen nur gratulieren.
Was nimmt man jetzt mit, wenn man morgen den Koffer packt und zurückreist?
Jetzt gerade fühle ich das noch gar nicht. Weiß nicht, jetzt gerade ist man wie so ein bisschen in Trance. Man weiß nicht genau, was gerade passiert ist, genauso wenn man gewinnt. Und ja, es wird sicherlich wehtun, weil das eine riesige Chance war, die wir heute verpasst haben.
Danke, Juri.
Da war es der Trance-Zustand, von dem Juri gesprochen hat, in dem man sich befindet, haben ja alle irgendwie auch so ähnlich gesagt. Nils Lichtlein auch, dass es sich noch gar nicht so richtig real anfühlt. Vielleicht erst, bis man die Schuhe dann in der Kabine auszieht, dass man weiß, dass man die jetzt eigentlich morgen nur noch in eine Tasche packt und dann geht's nach Hause.
Oder sogar wegschmeißt. Wie viele Hallenschuhe haben wir schon mal nach Enttäuschung im Mülleimer liegen sehen?
Ach so, Glücksbringer, also so Aberglaube-mäßig dann? Mhm. Im Sinne von, mit den Schuhen hat es nicht geklappt, ziehe ich nie wieder an?
Klar, es gibt ja auch Spieler, die den Schuh dann durchrocken bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und dann ist es halt auch vorbei und dann hat es auch irgendwie, hat der Schuh den Dienst getan und bleibt dann halt vor Ort. Wenn du was gewinnst, am Ende nimmst du den wahrscheinlich mit, aber so lässt ihn vielleicht auch mal da.
Eben. Lass uns ganz kurz auf die Portugiesen nochmal schauen. Bei so einem Spiel geht es ja nicht immer nur um Kritik an sich selbst oder eben in dem Fall, weil wir über die deutsche Mannschaft natürlich vor allem berichten, am Spiel der deutschen Mannschaft, sondern es geht auch immer darum anzuerkennen, was ein Gegner vielleicht richtig gut macht. Was haben die gut gemacht?
Also verschiedene Dinge haben die gut gemacht. Die sind einfach auch ihrem Stil treu geblieben. Die haben sich nicht verstellt. Wir hatten natürlich mal eine Phase, wo wir gemerkt haben oder wo ich gespürt habe, dass sie auch auf die Anzeigetafel schauen, was wir die Tage schon mal hatten. Wenn du es schaffst, dass ein Gegner abgelenkt ist von dem, was er eigentlich spielen will, um dann mal nicht gegen die deutsche Abwehr anzurennen. Das war ja teilweise schon sehr, sehr schwer, als Portugiese da durchzukommen. Das war ja eher wieder auf positive gemeint, was die Deutschen hingekriegt haben. Aber an sich haben die Portugiesen das gemacht. Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Sie waren weiter ihrem Spielstil treu geblieben. Einfach mit Freude auch zu spielen, mit Spielwitz. War irgendwie alles so ein bisschen dabei.
Auch sehr geduldig irgendwie, ne?
Geduldig, ja. Also sie haben eigentlich einfach nur weitergemacht. Sie haben Es gab keinen Abbruch in ihrem Spiel, in ihrem Turnier. Es ging einfach heute für sie genauso weiter, wie es vorher war. Und das, was du sagst, ich finde, sie haben über weite Strecken wirklich einen sehr, sehr schönen, ansehnlichen, inspirierenden, lockeren, ja irgendwie auch fröhlich freien Handball gespielt. Und das war wirklich schön zu sehen. Es war ein tolles Handballspiel, speziell auch von der portugiesischen Seite im Angriff. Und das muss man auch anerkennen. Und das... Wir können das genauso gut oder wir können solche Mannschaften schlagen. Aber es war heute nicht der Tag dafür. Wir haben einfach dafür am Anfang zu weit hinten gelegen und hatten am Ende nicht mehr die Energie, das wieder und wieder und wieder zu drehen.
Heute war nicht der Tag dafür. Da sagst du was. Lass uns zu Flo kommen, unserem Kollegen Kommentator Florian Nass, der eigentlich immer viele und sehr kluge Worte parat hat. Mal gucken, ob er seine jetzt schon gefunden hat.
Vorbereitet Flo.
Worte finden, das ist ganz schön schwer. Gründe für ein Aus im Viertelfinale gibt es genug, für alle der vier Verlierer. Aber bei dreien fällt es schwer, eben Worte zu finden, weil es so knapp war. Am einfachsten war es für die Brasilianer. Klar verloren gegen Dänemark 21-33. Was können die sagen? Die anderen waren halt besser. Und sie werden mutmaßlich auch bis zum Ende immer die Besseren sein. Und zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden. Denken wir also an die anderen Verlierer, auch weil die Deutschen dazugehören. Was sollen die Ungarn sagen? In der 55. Minute 4 Tore vor, um Sekunden vor dem Ende gegen die Kroaten auszuscheiden. Was soll man da sagen? Tiefgreifende Analyse? Natürlich ist das nicht nur Pech. Natürlich hat das Gründe. Und man könnte auch sagen, natürlich gewinnen am Ende die Kroaten und natürlich gewinnen die Franzosen. Wer denn sonst? Was sollen die Ägypter sagen? Ihre Tränen nach dem Drama in Zagreb sagten ja schon so viel. Vorne die Verlängerung fast sicher und hinten... Das auskassiert, 0,3 Sekunden vor dem Ende. Was kann da trösten? Die Deutschen, die Ungarn oder die Ägypter? Vielleicht weitergekommen zu sein als die Schweden, Norweger oder Spanier. Große Handballnationen, die noch früher raus waren. Aber das wird kein Trost sein, ganz sicher nicht. Es wird der Frust sein, weil die Chance da war, in die Runde der letzten vier einzuziehen. Sie wurde in drei Fällen nicht genutzt. Und deshalb müssen doch schnell Worte gefunden werden. Worte, die analysieren. Denn es gibt ja Gründe, auch beim deutschen Team, tiefgreifender sogar. Auch bei den Ägyptern und den Ungarn. Dass Dänemark zu den letzten vier gehört, natürlich klar. Frankreich und Kroatien vom Namen her auch. Am Ende aber lösen sie es auch ein. Deutschland nicht. Jetzt beginnt die Suche nach Worten. Und bloß nicht Diskussionen, wie es besser gehen könnte, aus dem Weg gehen.
Ja, da hat er nochmal das Viertelfinale an sich auch rekapituliert. Nicht nur das deutsche Spiel, denn auch die Spiele, die es vorher schon gab, am Tag vorher, waren ja wirklich wahnsinnige Viertelfinal-Krimis. Jetzt also auch ein Krimi beim deutschen Viertelfinale. Leider eben mit einem ziemlich blöden Ende für die deutsche Handballnationalmannschaft. Und wir wollen natürlich nach dem Turnier aus auch den Bundestrainer Alfred Gislason hören.
Alfred Gislason, ich hätte sehr gern gratuliert. Warum hat es nicht geklappt, dass ich das machen kann?
Ja, weil wir sehr schlecht ins Spiel reingekommen sind. Wir haben da zu viele Fehler, technische Fehler. Unser Angriff war sehr statisch, fand ich. Und nicht so variabel, wie das später der Fall war. Ja, und da diese Tore dann wieder aufzuholen, hat Kraft gekostet. Danach muss ich sagen, hat die Mannschaft sehr gut gespielt, wirklich sehr, sehr gut insgesamt. Sehr gute Abwehr, überragende Andi, aber angriffsmäßig in der zweiten Halbzeit war wirklich sehr gut. Und letztendlich sind wir da mit zwei Tore vorne, mit Ball. Und da hätten wir vielleicht ein bisschen längere Angriffe spielen sollen, aber was soll das, haben wir nicht gemacht. Und die Portugiesen haben dann halt ein bisschen mehr Glück gehabt in der Endphase, dass sie dann doch schaffen mit den letzten Sekunden, dass dieses Tor zu machen.
Jetzt war es ja immer so, dass es irgendwie vor allem in der ersten Halbzeit nicht so richtig irgendwie ins Spiel reingeklappt hat. Das war heute auch wieder so. Was nehmen Sie denn noch mit aus diesem Turnier schon? Kann man da schon sagen, was man da in den Koffer packt? Als Fazit vielleicht oder ist es zu früh?
Ja, ich glaube, ich kann trotz allem die Mannschaft sehr loben für dieses Turnier. Wir haben jetzt verloren gegen Portugal nach Verlängerung, die bis jetzt eine sehr gute Turnier gespielt haben und auch eine sehr gute Mannschaft haben. Aber das ist bei uns natürlich auch so, dass zum Beispiel, wenn lastet unglaublich viel auf einen Renner nach Ustins, jetzt wo Sempa eigentlich nur 20 Minuten zur Verfügung stand. Und von daher kann man auch sehen, dass er schon sehr, sehr müde war am Ende. Und wir haben keinen Mann da, der für ihn so richtig einspringen kann momentan. Letztendlich brauchen wir natürlich unsere Breite, um ein Turnier zu spielen. Und wir brauchen aber auch Vorbereitung normalerweise. Ich sage nicht, dass wir keine Vorbereitung hatten jetzt, aber gerade der ein oder andere kam schon ziemlich kaputt aus der Bundesliga.
Könnte man ja sagen, die Dänen kommen auch fast alle aus der Bundesliga.
Ja, sehe ich jetzt auch nicht den großen Unterschied. Ich glaube, der Unterschied war in dem Fall, dass wir in der Vorbereitung einfach im deutschen Team viel Krankheit hatten, dass nicht alle von vornherein dabei sein konnten, erst nach einer Woche teilweise eingestiegen sind und dort natürlich Zeit verloren wurde, klar. Aber ich sehe es auch wie du, dass man kann jetzt nicht sagen, dass die Spieler aus der Bundesliga überbelastet kommen und andere Spieler wie jetzt Gitzel oder Pütlek, die für Dänemark spielen und in Berlin oder Flensburg eigentlich jedes Spiel nahezu durchspielen und noch mehr Spiele haben, dass die jetzt weniger belastet sind, das glaube ich nicht. Aber das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die würde jetzt zu weit führen, da ich glaube nur, dass der Grundsatz nicht der richtige ist.
Ich würde trotzdem nochmal eine Sache aufnehmen an der Stelle, die mir nämlich in den Kopf schießt, ist diese eigene Erwartungshaltung, die Mannschaft ja auch zu einer gewissen Unzufriedenheit selbst nach gewonnenen Spielen gebracht hat. Also wir haben ja keinen so einen richtigen Flow, den hatten wir nicht. Also können wir uns, glaube ich, in die Augen gucken. Den wollten sie selber erst, als sie was erreicht haben. Also selbst so ein Zwischenziel mal abzufeiern, mal sich abzuklatschen. Wir hatten ja auch gar nicht so diesen Moment innerhalb des Teams gespürt, dass man mal zufrieden war.
Weil es aber auch die Spielverläufe, du hast recht, vielleicht auch nach ihren eigenen Erwartungen und nach Erwartungen von außen, zumeist nicht hergegeben haben.
Ja, aber da brauchen wir doch eine Lehre für die nächsten Turniere, dass wenn es diese Erwartungshaltung an sich selber gibt, dann muss ich ja trotzdem irgendwas finden, dass ich Körpersprache zeige, dass ich mit breiter Brust da drauf gehe. Aber wir waren auch heute wieder von Beginn an, es war kein Tänzeln da, es war kein Spirit zu spüren und da weiß ich nicht, wo man in der Analyse ansetzen sollte.
Was braucht es denn für den Spirit? Ist das natürlich nicht auch Aufgabe des Trainerteams?
Da gehe ich auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr großer Teil. Und wir beide haben auch lange unter Alfred spielen können und dürfen. Und ich kenne ihn vor allem in den Situationen, wo er selber auch dafür brennt, dass es auf die Mannschaft überschwappt. Und das Brennen von allen Mannschaftsteilen, das hat mir heute in so einem entscheidenden Spiel von Beginn an gefehlt. Und da muss man sich in die Augen schauen und muss man sich in den Spiegel schauen können, um zu sagen, so, was gibt uns in Zukunft die Möglichkeit, dass wir das von Anfang an auf die Platte bringen, dieses Feuer und diesen Spirit.
Ja, und ich glaube, dass jetzt wieder ein paar Themen ans Tageslicht gekommen sind, die vorher schon mal da waren oder nennen wir sie auch Probleme die wir in anderen Turnieren schon gesehen haben, wo die Mannschaft vielleicht nicht an ihr Maximum gekommen ist. Und bei den Olympischen Spielen hat sie das geschafft und es liefen, so hat es ja auch der Bundestrainer und die Mannschaft selber gesagt, liefen wahrscheinlich 28 von 30 entscheidenden Szenen für die deutsche Mannschaft. Das gehört auch dazu, wenn du halt als Mannschaft, die nicht alles überragend ist, mal was holen willst, dann muss so ein Turnier auch mal funktionieren. Aber jetzt ist es so ein bisschen da, dass wir haben nicht direkt die Katerstimmung, aber es ist so ein bisschen so, ah ja, okay, sind die alten Bekannten wieder da.
Es ist so eine Ernüchterung und die Frage, die sich irgendwie unwillkürlich anschließt und wahrscheinlich aufploppen wird in den nächsten Tagen, ich stelle sie euch einfach, ist, macht man da jetzt eine Trainerdiskussion auf? Wird es wieder um Alfred Gislason gehen? Was meint ihr?
Ich würde gerne noch das ergänzen, aber das schließt die Frage mit ein, dass das in dem Entwicklungsprozess total helfen kann, dass es jetzt so gelaufen ist. Würde man jetzt nicht wieder gerade so ins Halbfinale schieben, dann würde man wieder von einem super Turnier sprechen. Mhm. Jetzt sind wir im Viertelfinale ausgeschieden und gehen da selbstkritisch ran, was ja immer diese Reibung hilft, auch eine Entwicklung weiterzugehen. Und der Bundestrainer ist an der Stelle bis 2027 unter Vertrag. Heim-WM vor der Brust. Jetzt kommt noch eine EM im nächsten Jahr, die wir wieder hier in Dänemark oder in Norwegen und in Schweden haben werden. Und dann muss diese Mannschaft daraus lernen. Und diese Schlüsse, die wir jetzt haben, die werden wieder knallhart angesprochen. Und da wird sich jeder auch wieder im Kontext der Mannschaft wieder wohlfühlen, wenn sie zusammenkommen. Wir haben ja alle vom Klassentreffen gesprochen. So, und das gilt es aber jetzt wieder, sich selber zu zeigen, so ja, was haben wir denn jetzt mal in 2024 erreicht? Jetzt wollen wir das mal wieder bestätigen. Jetzt müssen wir das mal wieder auf die Rolle bringen.
Aber so richtig hast du mir jetzt nicht auf die Frage geantwortet. Glaubst du, dass diese Trainerfrage aufkommen wird?
Die ist doch immer da. Also das ist doch das Leichteste, was es gibt, dass du jetzt über den Trainer sprechen kannst. Nochmal, den Entwicklungsschritt ist man bewusst gegangen, dass man mit Alfred Gislason Richtung 2027 verlängert. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass aus DHB-Reihen jetzt irgendwie von denen was angeleiert wird, dass man mit ihm darüber spricht, 2027 nicht zu machen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Man geht mit dem jungen Team diese Entwicklung. Was aber nicht heißt, dass es knallharte Analysen geben muss, dass man ins Gespräch gehen muss, weil es braucht jemanden, der sich auch traut, in diese Richtung mit Alfred Gislason zu diskutieren und dass er selbst kritisch bei sich selber anfängt und überhaupt nicht zufrieden ist mit dem, wie es jetzt ausgegangen ist, das können wir, glaube ich, beide bestätigen.
Jogi, was glaubst du?
Ja, also ich glaube schon, dass dieses Turnier jetzt irgendwie dazu führt, dass, wie sagt man das, alle intelligenten Handballer jetzt darüber nachdenken, wie sie besser werden können gemeinsam. Und das meine ich nicht ketzerisch, sondern ich glaube, dass ich halte unsere Mannschaft für sehr intelligent. Ich meine damit, dass dieser Rückschlag, der jetzt da ist, der vielleicht nicht überall so bestätigt wurde, aber der sich ja schon irgendwie so ein bisschen so anfühlt. Und dass diese junge Mannschaft, die jetzt gerade da ist und die aufgebaut wird von einem Trainer, wie Dominik sagt, der Vertrag hat bis 27 und mit dem man den Weg gehen will, dass diese Mannschaft jetzt auch selber mal aktiv werden muss. So, ich glaube, man kann sich auch nicht immer hinter dem Trainer verstecken. So, das haben wir, glaube ich, alle gelernt in der Karriere. Ich glaube, dass wir da einfach jetzt in der Mannschaft eine Entwicklung vorantreiben müssen, dass sie eigenverantwortlich mehr Themen anspricht und einfach sagt, okay, wie können wir denn selber aus uns heraus wachsen? Und das sind ja auch oft die Entwicklungen gewesen, die große Mannschaften hervorgebracht haben. Also ich habe viele Situationen erlebt, wo der Trainer Sachen begleitet hat und nicht unbedingt vorgegeben hat, sondern weil das aus der Mannschaft heraus kam und der Trainer am Ende dann das Ganze nur noch ein bisschen dirigiert hat. Deswegen kann man den Trainer nicht immer nach vorne stellen und für alles verantwortlich machen.
Ich kann nur sagen an dieser Stelle, das Bitterste am WM aus der deutschen Mannschaft ist für mich, dass ich nicht mehr jetzt jeden Tag in eure beiden Hackfressen müsste man sagen.
Das liegt an der Uhrzeit. Das liegt an der Uhrzeit. Mein Gott.
Nein, in eure lieblichen Gesichter blicken kann, das wird mir echt fehlen.
Schön, dass du endlich mal ehrlich geworden bist. In der wievielten Folge? 16?
In der vorerst letzten. Das ist natürlich nur Turnier 1 mit uns. Und es ist auch noch nicht ganz die letzte, denn das Turnier ist ja auch noch nicht vorbei. Und natürlich bringen wir das zu Ende. Nur eben nicht mehr jeden Tag, aber wir schauen nochmal drauf und machen das große WM-Fazit dann, könnt ihr hören zum Start in die neue Woche dann am Montag. Wie ihr es bis zum Montag schafft ohne uns, hört einfach alle Folgen nochmal, die es bis jetzt schon gab, oder? Ist doch die beste Empfehlung.
Also und da kriegt man auf jeden Fall wieder gute Laune.
Ja, und wenn ihr eben nicht wisst, was ihr jetzt vielleicht morgen früh für einen Podcast hört, dann habe ich noch einen Tipp für euch, nämlich 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der bringt euch auch wunderbar in den Tag und ihr erfahrt eigentlich alles, was ihr wissen müsst, was in dieser Welt gerade wichtig ist. Also 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Und uns gibt es ja zum Glück auch nochmal am Montag. Seid nicht so traurig, ihr beide nicht und ihr da draußen auch nicht, auch wenn es heute noch ein bisschen wehtut. Und es darf es auch.
Handball auf die Eins. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.